Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt, Holger.
Thema diesmal die Insulaner.
Was war das wohl?
Ich kenne den Insulaner, das ist so ein Volkspark hier in Berlin. Die Insulaner. Sind das die Eingeborenen von Trizonesien?
Nee, das sind sie auch nicht, aber so ähnlich. Okay, also wir setzen uns jetzt auf unsere Couch und nehmen die Tüte Chips zur Hand.
Das macht dick, Matthias.
Schließen die Augen und befinden uns im Jahr 1948. Mhm. Das ist natürlich eine Scheißzeit gewesen. Krieg war 3 Jahre zu Ende.
Hungerwinter.
Berlin war 1948 schon mehr oder weniger in 2 Teile aufgeteilt. Sowjetische Besatzungszone und die westlichen Zonen, Frankreich, England und Amerika. Es war damals schon so, dass man sehen konnte, oder nicht sehen konnte, aber man konnte es dran riechen, sozusagen würde man vielleicht heute sagen, dass der Ostteil der Stadt in das Sowjetimperium integriert werden sollte und der Westteil der Stadt in die westliche Hemisphäre. Das hat natürlich mit den Leuten was gemacht und bei denen, die im Westen waren, und um die geht es jetzt vor allem, also in den 3 Westzonen, die waren sozusagen umgeben von DDR-Gebiet. Auf der einen Seite natürlich Ostberlin, das gehörte ja zur DDR, und drumherum Brandenburg, das gehörte damals als Bundesland auch zur DDR. Mhm. Und damit konnte man den Westberlinern schon unterstellen, sich wie auf einer Insel zu fühlen, und wer wie ich damals...
Die einzige Insel im Roten Meer, haben wir immer gesagt. Ja.
Genau, wer als Student oder als junger Erwachsener Lust und Spaß hatte, nach Westberlin zu fahren, der konnte das mit dem Flugzeug machen. Es gab eine Zugverbindung und es gab eine Autobahn. Und dann schlupfte man sozusagen nach Westberlin rein und dann war man da aber auch erst. Man konnte also nicht einfach weiterfahren, sondern man musste jedes Mal über die Grenze gehen. Also es war schon eine tatsächliche Insellage. Und diese wurde noch ein bisschen verschärft dadurch, dass die Alliierten, die hatten ja eigentlich die gemeinsame Kontrolle über Gesamtdeutschland im Alliierten Kontrollrat, der seinen Sitz auch in Berlin hatte. Das heißt, da waren dann die sowjetische, die französische, die englische und die amerikanische Militärführung zusammen, zwangsweise zusammen, um eben über dieses besetzte und von ihnen aufgeteilte Deutschland zu befinden, und zwar als Ganzes. Das steht auch im Potsdamer Vertrag. Also es ist sehr viel los gewesen, und es kam dann dazu, dass sich die Alliierten nicht mehr einig werden konnten, wie man denn dieses besetzte und besiegte Land regieren sollte oder was man damit überhaupt machen sollte. Und das führte letztendlich dazu, dass die Westalliierten gesagt haben, wir müssen versuchen, den westlichen Teil, also das, was heute die Bundesrepublik ist, die bis 1989 die Bundesrepublik war, den müssen wir versuchen, an den Westen zu binden. Und das Gleiche hat Stalin gesagt, er müsste versuchen, den Ostteil, also die damals noch nicht gegründete sowjetische Besatzungszone, also die spätere DDR, an die Sowjetunion zu binden. Und das
hat er aber nicht so gesagt. Ne? Stalin hat nicht gesagt, er will die an sich binden, sondern er will das haben, vermute ich mal. Ne?
Nein, er hat nicht so, der hat es so deutlich gar nicht gesagt, jedenfalls nicht öffentlich, sondern es hat einfach eine entsprechende Politik gegeben. Und der Hauptauslöser, um das nun wirklich, ich sag mal, in die Wege zu leiten, der ging vom Westen aus. Nämlich die Gründung gemeinsamer Wirtschaftsgebiete, erst die Bi- und dann die Tri-Zone.
Das sind die Eingeborenen von Trizonesien.
Das waren die Eingeborenen von Trizonesien. Und das hat zur Konsequenz gehabt, dass in diesen 3 westlichen Besatzungszonen die D-Mark eingeführt wurde. 1948 Mitte Juni, und 3 Tage später wurde sie auch in West-Berlin eingeführt, also in dem von den 3 westlichen Alliierten besetzten Teil Berlins. Und das wiederum hat Stalin dazu gebracht, die Blockade zu verhängen, was wiederum die westlichen Alliierten dazu veranlasst hat, die Luftbrücke aufzubauen. Also man sieht, das war wirklich eine ganz, ganz wilde Zeit, und die Westberliner hatten schon auch Schiss, dass das in die Hose geht. Das muss man heute mal einfach sagen, weil es hätte natürlich durchaus wieder dazu führen können, dass einer der beiden Seiten, ich sag mal, übergriffig wird auf die andere Seite. Und dann hätten wir wahrscheinlich eine Fortsetzung des Krieges erlebt, vielleicht nicht ganz so schlimm wie den gesamten Zweiten Weltkrieg, aber immerhin auf jeden Fall um und in Berlin. Und man kann sich das nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, aber das Leben damals, das war wirklich schwierig. Also die Luftbrücke ging mehr als ein Jahr. Und es wurden also zig Millionen Tonnen Lebensmittel, Kohle, Benzin, Autoersatzteile, was weiß ich alles, rübergekarrt. Schokobonbons für die Kinder. Und Kaugummis natürlich vor allem auch. Die wurden dann schon während der Überflugszeit über West-Berlin abgeworfen. Mhm. An so kleinen Fallschirmen. Das fand ich ganz, die Bilder sind wirklich ganz witzig. Und man wusste immer nicht so richtig, wie lange halten die Alliierten das durch. Ja. Zumal sie peinlich darauf achten mussten, nicht einfach nur nach West-Berlin zu fliegen. Ja, das wäre ja noch in Anführungsstrichen einfach gewesen. Nein, es gab einen Hin- und einen Rücktunnel sozusagen.
Sie Luftkorridor.
Flugzonen, ja. Ja. Über der DDR, über dem Gebiet Brandenburgs. Und da flogen sie nicht nur One-Way, sondern übereinander hin und zurück. Das heißt, das war wirklich fliegerisch nicht so einfach. Also es hat auch viele...
Das muss ja eh der totale Wahnsinn gewesen sein. Ich glaube, die sind alle 3 Minuten ist hier eine Maschine gelandet und wieder gestartet. Das ist natürlich mit modernen Towern und so, was wir heute haben, modernes Radar. Okay, da kann man sowas machen, aber damals haben die das ja eigentlich alles aus der hohlen Hand gemacht. Ne?
Genau so ist es. Ich habe auch die Zahl, 2,1 Millionen Tonnen Fracht und knapp 278.000 Flüge hin und zurück. Ja, und die sind dann in einem Flugkorridor, ich weiß nicht genau, wie groß der war, aber der wird vielleicht 1 Kilometer breit gewesen sein, sind sie dann übereinander geflogen. Und zwar in wirklich dichter Folge. Das heißt, wenn da eine Maschine irgendwie ein bisschen abgewichen ist, weil der Pilot gepennt hat oder weil irgendwas passiert ist, dann war sofort Riesenkollisionsgefahr. Und es ist ja auch tatsächlich passiert, Leute, also Maschinen sind abgestürzt und es hat auch Tote gegeben dabei. Also es ist wirklich eine dramatische Situation gewesen. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt Ende 1948. Die Luftbrücke und die Blockade, die endete im September 1949. Also da war dann Schluss. Und kurz danach wurde ja noch die DDR gegründet. Und also entsprechend war dann sozusagen die Situation etwas normaler, in Anführungsstrichen alles gesagt. In dieser Situation gibt es eine Zeitung, die heißt Der Insulaner.
Ach, okay.
Und diese Zeitung in West-Berlin ist ein totaler Flop. sie funktioniert nicht und die Leute kaufen das nicht und sie sind also irgendwie, ja, wie soll ich sagen, nicht dran interessiert. Und da kommt der Herausgeber, der hieß Neumann, auf die Idee, damit sozusagen eine Werbung zu machen, indem er das beim RIAS mit einer Sendung macht. Und er hatte dann irgendwie gute Kontakte zum Radio im amerikanischen Sektor RIAS. Und kriegte es tatsächlich hin, dass die also eine Werbesendung sozusagen machten und ihn dort Kabarett machen ließen. Also der Neumann war ein alter Kabarettist und der hatte dann die Idee sozusagen auf den Insulaner, der ja auch eine kabarettistische Zeitung sozusagen war oder eine mit so ein bisschen Schmunzeln und Augenzwinkern, eben im RIAS darauf aufmerksam zu machen. Dann wurde das ausgestrahlt am 25.12.1948. Und die Leute haben das gehört und fanden es super. Und haben gesagt, das ist ja was Tolles.
Wahrscheinlich haben die ganze Zeit auf dem Osten rumgehackt, oder?
Ja, das ist natürlich. Es war stramm antikommunistisch, das ist ja Logo. Und Stalin war einer der Hauptmenschen, die da durch den Kakao gezogen wurden und schlimmer. Aber es ging auch gegen den Westen. Also es war jetzt nicht nur so, dass das nur, ich sag mal, antikommunistisch und antisowjetisch vor allem war, sondern es ging eben auch mit Kritik, an dem Status von Berlin, wie die Verbindung zum restlichen zum Westen war und natürlich eben diese Situation, in der sie sich befanden, also mitten in diesem sowjetischen Gebiet. So, und dann wird das ausgestrahlt und der RIAS sagt dann, boah, das ist so eine erfolgreiche Sendung, das machen wir jetzt weiter. Und das haben sie dann tatsächlich gemacht bis nach dem Mauerbau. Also bis 61 August wurde die Mauer gebaut. Ich glaube 62 oder 63 war die letzte Sendung, weil dann gesagt wurde, oder der Neumann hat dann gesagt, jetzt fehlt mir der Stoff. Also jetzt bin ich irgendwie raus aus der Geschichte, weil ich kann mit dieser Situation nicht mehr umgehen sozusagen, weil die so schlimm ist, dass und so, und die Leute haben jetzt auch andere Sorgen, die hören das nicht mehr und die wollen jetzt kein Kabarett haben über die Situation in einer geteilten Stadt, weil das für alle eine dramatische Lebensumstand war und insofern hat er die Sendung, ist die Sendung dann eingestellt worden und damit gab sie nur noch im Archiv. Mhm. Und auch ich hatte tatsächlich gedacht, das sind diejenigen gewesen, die damals diesen Song gemacht haben, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien.
Nee, das, das war Karnevalslied eben, dann aus Köln.
Genau,
irgendwo.
Genau. Das jedenfalls stimmt nicht, aber immerhin, das ist das, was wir so heute noch alle im Ohr haben irgendwie, aber im Prinzip geht es schon in die richtige Richtung. Also das war natürlich auch ein Ausdruck dieser wirklich bescheuerten Situation, in der sich da das Kabarett breit gemacht hat und die Sache sozusagen aufs Korn genommen hat. Und das Gleiche, und dann geht es noch ein bisschen weiter sozusagen, das Gleiche ist natürlich auch dann in der späteren DDR passiert, die ja kurz danach gegründet wurde. Also 7. Oktober 1949 wurde die DDR gegründet, 23. Mai 1949 die Bundesrepublik. Und kurz danach beginnt auch in der DDR Kabarett, sozusagen als Pendant dazu, nämlich die Distel. Mhm. Die hat es ja bis zum heutigen, ich weiß nicht, ob sie immer noch
Distel gibt. Glaube ich noch.
Ja, die gibt es, glaube ich, noch, genau. So, und da konnte man, und das machen wir, haben wir dann auch natürlich ausgebreitet, kann man wirklich sehr schön aufzeigen und erklären, was das für ein großer Unterschied ist. Kabarett ist beides, ja, aber eben in unterschiedlichen Systemen. Und
Mensch, da würde sich ja wirklich auch mal lohnen, wirklich so ein ganzes Jahr immer die Sendung parallel zu hören sozusagen, also zu gucken, worüber reden die diese Woche, worüber reden die anderen diese Woche.
Ja, genau.
Das ist bestimmt spannend.
Ja, ja. Also die, wir haben natürlich auch einen da auf der Bühne gehabt, der sich sehr mit der Distel auskennt. Mhm. Und ich sag mal so, die Distel war natürlich unter politischer Kontrolle. Sie war aber auch ein Ventil. Also die DDR-Führung hat schon auch gemerkt, dass man bestimmte Ecken übrig lassen muss, in dem sich Kritik und ich sag mal auch Gemaule breit machen konnte über das politische System. Aber es wurde halt gelenkt. Es war so, dass Texte eingereicht werden mussten. Und der größte Spaß von Autoren für Kabarett bestand darin, die Juroren sozusagen zu überlisten.
Am Zensor vorbeizuschreiben.
Ja, also Dinge so zu formulieren, dass es eben erstmal auf den ersten Blick ganz normal ist, aber auf den zweiten Blick jeder wusste, was gemeint war. Und das hatte auch ein bisschen Analogien zur Zeit des Nationalsozialismus, Kabarett im Dritten Reich. Da gibt es eine berühmte Figur, das ist Werner Fink. Wer Lust und Laune hat, möge den mal bei YouTube suchen. Der hat wirklich tolle Sachen gemacht, auch schon in der Zeit des Dritten Reiches, unter anderem eben, weil er wusste, dass seine Vorstellungen immer von SA-Leuten oder von der Gestapo oder so besucht und kontrolliert werden. Hat er dann den Spruch getan, indem er sich an zwei von ihm im Publikum erkannte Schnüffler wendete. Sind Sie jetzt mitgekommen oder muss ich mitkommen?
Und, wow.
Ja, oh, wow. Das ist natürlich wirklich ein wunderbares Wortspiel. Und das trieb den beiden, die da ihn zu kontrollieren hatten, die Röte ins Gesicht. Und das Publikum drehte sich um und hatte sie sofort erkannt und lachte sich tot. So ein bisschen so ähnlich war das auch in der DDR. Und es waren viele Leute, die später auf ganz anderem Genre sehr berühmt wurden, zum Beispiel Jurek Becker, der am Anfang seiner Karriere Kabaretttexte geschrieben hat. Mhm. Und man hatte ja in der DDR das System, dass man so Eintrittskarten bekam für Kulturveranstaltungen und dann kam da meinetwegen eine sowjetische Tanzgruppe mit Balalaika und Kosakenkostümen. Da musste sie dann hingetrieben werden, dann waren die Ränge halb leer. Wenn aber Kabarett geboten wurde, dann war jeder Platz besetzt und zwar doppelt und die Leute sind dahin geströmt und haben sich genau jede Minute dieses Programms aufgesogen, weil sie gemerkt und gewusst haben, dass sozusagen dieses Kabarett dann stellvertretend für sie in wirklich geschliffener Form und rhetorisch einwandfrei, ohne dass sie selbst sozusagen dann verhaftet werden würden, Kritik am System übten, was sich die Menschen nicht mehr getraut haben. Und so war das eben unterschiedlich zu denjenigen, die Kabarett im Westen gemacht haben. Und der Werner Fink, den ich eben schon mal erwähnt habe, der hat ja noch auch in der Bundesrepublikzeit gelebt, hat dann mal gesagt, das Beste, was einem passieren kann, ist Kabarett im Unterdrückungsstaat zu machen, also in einem kontrollierenden System, weil da gibt es Themen ohne Ende. Und da ist sozusagen die große Herausforderung, das so zu formulieren und so darzubieten, dass man selber nicht in Handschellen abgeführt wird, aber dennoch alles gesagt hat, was zu sagen ist. Und es in der DDR war es dann tatsächlich so, dass die Leute erstmal Texte machen durften, dann merkte die DDR-Führung, boah ey, das Programm ist immer total ausverkauft, die Leute kommen da lachend und brüllend raus und finden das ganz super. Und dann merkten sie erst hinterher, dass sozusagen Texte da verbreitet wurden, die sie eigentlich nicht wollten. Und da wurde das Programm teilweise wirklich sofort abgesetzt. Mhm. Also die Zensur war manchmal, ich sag's jetzt mal, nein, ich sag's jetzt nicht, also sie wurde überlistet so ja. Und merkte es dann später und hat es dann sozusagen ihren Fehler revidiert. Also das war ein ziemliches, ich sag mal, Reiten auf der Rasierklinge von Kabarettisten der DDR, eben ganz anders als im Westen. Da war es ja so, dass du...
Wenn sich ja jeder an der Ecke stellen und
ja, genau, rumstehen kann. Das ist ja auch heute so. Also jeder darf als Comedian durch die Gegend hampeln und ob das nun lustig ist oder nicht, das entscheidet das Publikum. Und wenn ja. die Leute sagen, das finde ich witzig, dann sind die Hallen voll und so Gestalten wie Mario Barth, der füllt eine Halle mit 10.000 Leuten, aber locker. Mhm. Und insofern gibt ihm der Erfolg recht, ob das jetzt mir gefällt oder nicht, ist ja egal. Also das war jedenfalls ist eine völlig andere Situation und diese Gegenüberstellung der beiden Kabarettsysteme sozusagen, das fand ich auch sehr sehr spannend und zum Jahreswechsel irgendwie eine ganz gute Lösung.
Ich hänge ein bisschen bei Kabarett in einem Unterdrückerstaat zu machen, ja. Ist eigentlich viel besser für einen Kabarettisten auf so einer intellektuellen Ebene natürlich, aber es ist halt so gefährlich und ich weiß gar nicht, ob es was ändert, weil tatsächlich es nur ein Ventil ist am Ende.
Ne? Es ist ein Ventil. Brot
und Spiele halt dann auch wieder, ne? Im
Sinne des Diktators. Ja, es ist ein Spiel, beziehungsweise es gibt so, manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass Wolf Biermann auch so in diese Ecke gehört. Also so ein, so ein kleiner Scharlatan, so ein Liedermacher, so einer, der auf den wunden Punkt drückt, der Kabarett im anderen Sinne macht. Also das ist jetzt nicht, bei dem war es nicht lustig, sondern es waren Anklagenden, aber es war auch so etwas, wo man sagte, diese Texte, die gehen immer haarscharf an der Verhaftung vorbei. Das kannst du auch bei Havemann sehen oder Jurek Becker natürlich auch und den ganzen Leuten, die ausgewandert sind und die oder ausgewiesen wurden. Also das ist tatsächlich immer so ein Problem gewesen. Auf der anderen Seite, Manfred Krug zum Beispiel auch, war auch so einer, der in diese Richtung gehört. Aber sie haben tatsächlich davon gelebt, dass das Publikum sie liebte. Mhm. Weil du hast natürlich, wenn du sowas machst und damit durchkommst eine Weile, bist du natürlich der unausgesprochene Held derjenigen, die sich nicht trauen oder die keine Gelegenheit haben, die Rücksicht nehmen müssen auf Kinder und Familie etc. etc. Mhm. Und das ist vielleicht dann der Lohn, der vielleicht nicht mit Geld auszuwiegen ist und auch nicht aufgewiegt werden soll, aber immerhin dich dann doch bestärkt, diesen Job weiterzumachen. Mhm.
Witzigerweise, was ich anfangs sagte, der Insulaner, also dieser kleine Park in Berlin-Schöneberg, steht, also der, was heißt Park? Das ist ein Schuttberg, auf dem Bäume stehen, da kann man durchflanieren. Oben drauf steht ein kleines astronomisches Observatorium. Mhm. Und dieser Insulaner ist tatsächlich nach den Insulanern benannt.
Ja,
habe ich. War mir auch nicht klar. Also habe ich, während du erzählt hast, habe ich das recherchiert. Habe ich das
recherchiert? Großartig. Nein, also die Insulaner, das war eine wirklich bedeutende Kabarettgruppe. Das muss man einfach mal sagen. Und die haben in ihrer Zeit, nämlich 48 folgende, den Finger in die offene Wunde gelegt. Hm. Und natürlich war die Situation in Berlin oder West-Berlin genauer gesagt, je länger sie anhielt, umso dramatischer wurde sie, bis zum furchtbaren Höhepunkt des Baus der Mauer, wo die dann sagten, jetzt ist irgendwie Schluss, jetzt kann ich das nicht mehr locker nehmen, jetzt kann ich da nicht mehr Kabarett drüber machen, jetzt ist es bitterer Ernst und es werden Leute erschossen. Hm. Das schreckt dann Kabarett zurück, finde ich zu Recht, ehrlich gesagt, weil so, man kann aber auch sagen, wieso eigentlich? In der Zeit des Dritten Reiches wurden nicht nur 800 Leute auf dem Weg umgebracht, von Ost nach West zu gehen, sondern ein paar Millionen. Und da wurde auch Kabarett gemacht. Also das ist halt zweischneidig. Aber die Insulaner und der Wolfgang Neumann hat dann letztendlich gesagt, nein, jetzt ist eben, es ist meine, ist mein Pulver Zeit, ist verschossen.
Ja, es gibt ja auch so ein, ich muss dran denken, es gibt so ein, in den sozialen Medien, gibt es so einen Araber, der erzählt, Nicht-Weißen auf der Straße rassistische Witze. Oh. Was, wo du, ne? Und das ist wirklich gut. Also der ist wirklich gut, der ist wirklich sehr, sehr beliebt. Zumindest hat er sich selber noch nicht filmen lassen, wie er Dresche kriegt. Den habe ich kürzlich auch in einem Interview gesehen und der hat auch gesagt, jetzt nach den Anschlägen in Israel im Oktober 2023, hat er auch gesagt, nee, Judenwitze erzähle ich gerade nicht. Ja. Das ist irgendwie, finde ich schon, ja. Also es gibt halt Zeiten, in denen verbietet es sich vielleicht auch, verbietet einem der Anstand, sowas
unbedingt
zu machen. Und da erkennst du dann auch die dran, die tatsächlich Arschgesichter sind, die einfach auf den Anstand pfeifen und alles für die Show machen.
Und es sollte für uns, die wir das nicht erlebt haben und irgendwas nicht bewusst erlebt haben, einfach mal klar machen, was das für dramatische Einschnitte waren. Wir sagen heute so, ja, da stand eine Mauer. Ja, das war nicht einfach nur eine Mauer, sondern das war ein Eingriff in das Leben von Millionen Menschen und zwar dramatisch. Ja. Und das Gleiche gilt auch, wo du es gerade angesprochen hast, dieser 7. Oktober ist nicht einfach nur ein schrecklicher Terrorangriff, sondern das ist ein Eingriff in hunderttausende Leben und Familienmitglieder, die in Schockstarre sind nach wie vor.
Und vor allem ein Eingriff in eine Gewissheit, und zwar die Gewissheit,
dass absolut, man jetzt sicher ist. Absolut, es ist alles auf den Kopf gestellt, alles. Und jetzt kommt, und jetzt als nächstes siehst du eine wilde Reaktion des Staates Israel, die natürlich auch wahrscheinlich Grenzen verletzt und über das hinausgeht, was man so meinetwegen akzeptieren könnte. Und da gibt es halt viele Dinge. Das Gleiche gilt für die Ukraine. Die Leute haben es immer noch nicht begriffen. Ja. Ich habe neulich ein Interview mit einem Taxifahrer, ich glaube sogar in Berlin, gesehen, der aus der Ukraine geflohen ist und da irgendwie jetzt Taxi fährt. Der sagte, ich habe das bis zum 20. Februar nicht geglaubt. Ich habe das nicht geglaubt. Und
Wer hat's geglaubt? Also ne, außer diejenigen, die sich damit auskannten, also Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Korrespondentinnen und Korrespondenten, die da unterwegs waren, die haben vor vielen Jahren schon gesagt, Leute, das geht schief. Aber wir wollten es ja nicht
hören. Wir wollten es nicht hören. Das ist jetzt mal was anderes. Aber dass Leute einfach und das, was jetzt als Reaktion darauf passiert, das ist so existenziell, und zwar für alle Beteiligten, also auch für die Russen, das werden wir noch sehen, auch für die Russen wird das nicht einfach so irgendwann beendet sein, auf gar keinen Fall. Man kriegt das selber nicht so richtig mit, du liest das in der Zeitung oder liest es im Netz oder im Fernsehen, was weiß ich, und denkst dir, boah, ist das scheiße. Nein, das ist nicht nur scheiße, das ist wirklich ein fundamentaler Eingriff in eine Ordnung, mit der wir alle groß geworden sind, und so war das eben damals auch.
Und am Ende einer jeden Sendung oder fast einer jeden Sendung beantworten wir auch wieder die Frage, was hat das eigentlich alles mit uns heute zu tun? Und da waren wir jetzt auch schon wieder. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 25. Dezember 2023 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.